Zylinderkopfdichtung, Menagerie der kleinen Literatur. Lou Biel liest ihre Geschichte Kirschenplotzer, Krieg und Frieden. Im Autorengespräch geht es nicht nur um Krieg und Frieden, sondern auch um Leben und Tod. Außerdem gibt es noch einen Lesetipp und zum Schluss ein kleines Gedicht. Viel Vergnügen! Lou Biel. Kirschenplotzer, Krieg und Frieden.
Nicht der Schlaganfall sei das Hauptproblem, hatte ihr der Stationsarzt erklärt, sondern die Psyche. Es fehle dem Patienten ein Kampfgeist. Und das, obwohl bis auf den hängenden Mundwinkel und eine motorische Beeinträchtigung der rechten Hand seine Halbseitenlähmung weitgehend rückläufig war. Auch die verwaschene Sprache wurde täglich besser. Aber ihm fehle die Motivation zur regelmäßigen Physiotherapie und das erschwere die Rehabilitation. Ob er zu Depressionen neige, ob er Stress im Beruf hätte? Eigentlich nicht, hatte Martha geantwortet. Das ging den jungen Doktor schließlich nichts an. Wie schön wäre es, wenn Walter beruflichen Stress hätte, statt den Groll über seine Arbeitslosigkeit bestenfalls im Garten auszutoben, meist aber eher auf der heimischen Couch im Bier zu ertränken und sich täglich eine Packung Lucky Strike hereinzuziehen. Ob es familiäre Spannungen gäbe, wollte der Doktor noch wissen. Er könne bei Bedarf einen Termin mit dem neuen Klinikpsychologen vermitteln. Martha hatte abgewinkt. Als sie dies Thema nach dem Ausbruch des Vater-Sohn-Krieges einmal vorsichtig angesprochen hatte, wurde sie von Walter beschieden. Die Psychos wären entweder Neurotiker, die sich ihren Beruf zur Lösung der eigenen Probleme gewählt hätten, oder Voyeure, die sich am Seelenelend anderer aufgeilten. Am Ende des Gespräches hatte der Doktor ihr nahegelegt, sie solle ihrem Mann positives Denken vermitteln und bestmöglich dafür sorgen, dass er sich nicht aufrege. Ein schlecht eingestellter Bluthochdruck sei ein entscheidender Risikofaktor für weitere Schlaganfälle. Wenn Kriegsvermeidung der Stressreduktion diente, musste Familienfrieden her. Wann, wenn nicht jetzt? Da hatte Martha die Idee. Sie bastelte am PC einen Gutschein für die absurd teuren Magensneakers, die Paul sich so dringend wünschte. Ein Angebot, das ihr Sohn kaum ablehnen würde. Sie wartete eine halbe Minute vor der abgeschlossenen Tür seines Souterrainzimmers. Als er endlich verschlafen aufschloss, schüttelte sie sich beim Anblick der vergammelten Pizza im Papierkorb, den zerknautschten Red Bull-Dosen und der Geruchsmischung aus Essensresten und ungewaschenem Jungmann. Immerhin hellte sich Pauls mürrische Miene bei der Lektüre des Gutscheins schlagartig auf und er nahm die Bedingung, den Vater mit ihr und seiner Schwester im Krankenhaus zu besuchen, umstandslos an. Sie ermahnte ihren Sohn, den Kranken keinesfalls aufzuregen. Jede Blutdruckerhöhung könne zu einem Rückfall führen. Sie traute ihren Ohren kaum, als Paul brummte, "Don't worry, den Zoff wollte ich eh abstellen." Als Dad da so halbtot auf der Kellertreppe rumlag, ist mir plötzlich aufgegangen, dass mir ein nervtötender Vater immer noch lieber ist als gar kein Vater. Frieden ging durch den Magen, fand Martha, und briet Walters Lieblingsbuletten. Mit extra viel Zwiebeln, deren Dunst sich mit dem Duft nach frischem Kuchen mischte. Mit ihrem Kirschenplotzer konnte sie die gesamte Familie befrieden. Wenn auch um den Preis, dass dessen Herstellung ihre Küche in ein Schlachtfeld verwandelte. Als sie mit den Kindern in Zimmer 13 der neurologischen Männerstation ankam, roch es nach sehr viel Rasierwasser. Walter hatte seine spärlichen Haare zurückgekämmt, sie klebten strähnig am Kopf. Er umarmte seine Tochter stürmisch und gab seiner Frau einen flüchtigen Kuss. Sie nahm sich vor, ihm beim nächsten Besuch Mundwasser mitzubringen. Vater und Sohn begrüßten sich berührungsfrei. "Guten Abend, Paul", sagte Walter. "Wie nett, dich auch mal wieder zu sehen." Sein Mund verkrampfte sich bei der Bemühung um eine nuschelfreie Aussprache. "Me too", antwortete Paul, was Martha zwar nicht passend, aber erfreulich unaggressiv fand. Beim Auspacken der Buletten ging endlich ein Leuchten über Walters Gesicht. Er riss ihr freudig die Bierflasche aus der Hand, um sie aber sofort wieder mit dem Kommentar zurückzugeben. "Nee, lass mal. So krank bin ich nun auch noch nicht, dass ich promillefreie Hopfenplöre für Calvinisten saufe." Seufzend zog Martha aus der Kühltasche ein Pilz, das sie vorsichtshalber zusätzlich eingepackt hatte. Schließlich kannte sie ihren Mann. "Super, Schatz, du bist einfach die Beste", sagte Walter. "Übrigens, du solltest mal wieder zum Friseur gehen." "Danke für das Kompliment." charmant wie immer. Sorry, nicht so gemeint, nuschelte Walter und sah sie mit seinem getretener Hundblick an. Sie sollte ihn doch nicht ärgern mit ihrer Schnipperei. Leider hatte er auch noch recht. Den Termin zum Schneiden und Färben hatte sie nach seiner Krankenhausaufnahme verschoben. So war der graue Haaransatz schon deutlich über den tolerierten Zentimeter hinausgewachsen. Stimmt schon, Schatz. Gestern musste ich hören, wie eine meiner 7-jährigen Grundschülerinnen der Sitznachbarin ins Ohr geflüstert hat: Die Schulz hat schon ganz alte Haare. Alle lachten. Die Kinder lümmelten auf dem leeren Bett des entlassenen Mitpatienten und verschlangen den Kirschenflosser. Walter kaute genüsslich an seiner Bulette, die er in die Hand nahm, als er sie mit der Gabel verfehlte. Das Biertrinken ging nicht ohne Schlürfgeräusche ab, was aber alle taktvoll ignorierten. Martha lauschte abwesend, als Paul die Bundesliga-Ergebnisse referierte und Emma aus der Schule plauderte. Familienversöhnung gelungen. Schade, dass Dieter fehlte. Der älteste Sohn konnte von seinem IT-Job im Napa Valley derzeit nicht weg, hatte aber einen baldigen Besuch angekündigt. Es war warm geworden in dem kleinen Patientenzimmer. Paul zog seine Bomberjacke aus. Auf seinem T-Shirt prangte ein Totenkopf, aus dessen linker Nasenhöhle ein wurmartiges Ickeltier quoll und zwischen dessen blutigen Zähnen sich Insekten mit haarigen Beinen tummelten. Darunter stand: Totgefickt, Wiederbelebung zwecklos. Walter hörte auf zu kauen und starrte auf die Brust seines Sohnes. Nach einmaligem Klopfen trat eine Schwesternschülerin mit grünen Haarsträhnen ins Zimmer und holte Walters unberührtes Essenstablett. »Na, Herr Schulz, da kriegen Sie heute wohl was Besseres als unser Klinikfutter.« Als ihr Blick auf Paul fiel, ging sie einen Schritt auf ihn zu und quiekte: »Wow, wie geil ist das denn? Kann ich ein Foto kriegen?« »Na, Logo«, strahlte Paul, zog sein Handy und streckte die Brust heraus. »Wenn ich dafür eins von deiner geilen Schwesterntracht machen darf.« »Nicht in meinem Zimmer«, bellte Walter. »Euren geschmacklosen Fotoflirt könnt ihr woanders durchziehen.« Die Schülerin sah Paul mitleidig an und murmelte: »Ist ja gut. Schönen Abend noch«, und verließ den Raum. Vater und Sohn tauschten stumme Killerblicke. »Magst du ein Stück Kirschenplatzer?«, fragte Martha ihren Mann, der sie kurz verständnislos ansah, bevor sich sein Gesicht aufhellte, und er nickte. Der Frieden währte einen großen Bissen lang. Dann wandte sich Walter erneut seinem Sohn zu. »Musst du mich ausgerechnet vor dem Pflegepersonal blamieren?« »Ausgerechnet vor dem Personal«, höhnte Paul. »Da habe ich ja Glück gehabt, dass es nur das Personal war. Das ist dir doch sicher weniger peinlich, als wenn es ein Arzt gewesen wäre.« »Was fällt dir ein, mir sowas zu unterstellen? Wer von uns ist der mit dem Standesdünkel?« Walters Zunge hakte beim S. »Meinst du etwa mir fehlt der Respekt vor dem Pflegeberuf?« Ein Krümel des Schokoladengusses schmolz auf Walters Oberlippe und tropft kinnwärts. »Was mir fehlt, ist höchstens der Respekt für einen Möchtegern-Aspiranten zum Medizinstudium, der meint, ein solches Outfit wäre angemessen für einen künftigen Arzt.« Womit sie wieder beim alten Streitthema waren. Walters redundante Argumente. Das schlechte Abitur. Kein Gedanke an Zulassung zum Medizinstudium. Mit Krankenpflege könne man wenigstens Punkte machen und die Wartezeit abkürzen. Paul hielt dagegen. Er wollte schließlich Arzt werden und nicht 3 Jahre mit einer Ausbildung vertrödeln, die ihn dazu berechtigte, als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegekraft seinen Patienten den Arsch abzuwischen. »Ich werde Dr. Schulz und nicht Pfleger Paul. Punkt, Papa.« Walter spuckte einen Kirschkern aus. »Glaubst du etwa, das Arschloch eines Arztes stinkt anders als das Arschloch eines Pflegers?« »Wenn er es wäscht, nicht«, warf Emma ein, obwohl sie nicht angesprochen war. Walter rülpste und starrte seine 13-jährige Tochter sprachlos an. Die warf ihrem großen Bruder Paul einen triumphierenden Blick zu. Sie hatte es mal wieder geschafft, die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen. Paul strafte sie mit Nichtachtung und kniff die Augen zusammen. »Dad, du bist sowas von peinlich mit deinen proletigen Analogien.« Beim letzten Wort kam ein Stottern. »Analogien«, äffte Emma ihren Bruder nach. »Und überhaupt, anal ist verboten.« Martha verschluckte sich. Sicher war das ein Spruch des rassistisch-homophoben Kollegen Carstens, der neben Sport leider auch Ethik unterrichtete. Diesmal würde sie sich beschweren. »Wovon sprichst du bitte, Emma?«, fragte sie. »Und wer bringt euch sowas bei?« »Das hat sie bestimmt von diesem Muslim aus ihrer Klasse, auf den sie neuerdings steht«, warf Paul dazwischen. Emma schaute auf ihren Kuchen und wurde rot. Schon länger vermutete Martha, dass ihre Tochter sich in den dunkellockigen syrischen Klassenkameraden verguckt hatte. Stimmt genau, das hat mir Jamal erzählt. Dann schränkte Emma ein. Naja, nicht ganz verboten. Hä? Hakte Walter nach. Jamal sagt, vor der Ehe dürfen sie anal, weil die Mädchen dann Jungfrau bleiben. Walter ließ seinen Kuchen fallen, der rollte unter den Nachttisch. Martha sah ihre Kinder an. Beide blieben sitzen. Sie schnitt ein weiteres Stück ab und reichte es Walter, der Danke, Schatz, nuschelte. Martha hatte weder Lust auf eine Diskussion der anatomischen Zugangswege noch auf islamkritische Statements. Schluss jetzt, Kinder. Entweder ihr lasst Papa in Ruhe oder ihr verschwindet. Entschuldigung, sagte Emma und ging auf die Knie, um den Kuchen unter dem Nachttisch zu suchen. Paul stand auf. Wie du meinst, Mama. Ich bin da mal weg und such die grüne Schwester. Tschüss, Papa. Walters von Wut und Bier gerötetes Gesicht dunkelte. Das sieht dir ähnlich, einfach so abzuhauen, ohne das Thema auszudiskutieren. Hat es deinem Vater etwa geschadet, eine Lehre zu machen? Naja, Dad, irgendwas musst du bei der Berufswahl wohl falsch gemacht haben, sonst würdest du jetzt nicht arbeitslos zu Hause rumsitzen und Mom müsste dich nicht aushalten. Aushalten ging entschieden zu weit. Martha richtete sich auf. Das reicht jetzt endgültig, Paul, du bist unter der Gürtellinie, sagte sie mit Rasierklingenstimme. Papa hat die Gärtnerlehre gemacht, weil er vor seinem Studium der Ökologie etwas Bodenständiges wollte. Er hätte an der Uni sogar promovieren können. Aber dann war Dieter unterwegs und er hat ihm grünen Daumen angefangen, weil die ihm ein Geschäftsführergehalt bezahlt haben. Papa kann schließlich nichts dafür, dass der Betrieb von der Gartencenterkette aufgekurft wurde und die einen eigenen Manager mitgebracht haben. Walter warf ihr einen dankbaren Blick zu, Paul einen giftigen. Und jetzt leben wir alle von Mamas mickrigem Lehrergehalt, weil Papa ohne abgeschlossenes Studium keine Marktchancen hat. Walter strich mit der Faust über die Kinnbartstoppeln. Seine Schläfenader schwoll zu einem pulsierenden Wulst. Vielleicht, aber der Herr möchte gern Dr. Schulz hat noch gar nie irgendetwas geleistet im Leben. Außer einem Abi, das so mies ist, dass es selbst in Zeiten des absoluten Medizinermangels nicht zur Zulassung reicht. Zur Krankenpflege ist er sich zu schade. Für ein soziales Jahr fehlt ihm die soziale Ader, also erstmal Urlaub und Reisen. Du verwöhntes, konsumgeiles Weichei. Pauls Oberlippe zuckte. Walter schob sich noch ein Stück Kirschenplotzer in den Mund. Paul holte Luft. Oh Mann, Dad, du bist so ein Lowbrainer. Ich habe sowieso schon entschieden, dass ich das ganz anders angehe. Er wandte sich zur Tür und drehte sich noch einmal um. Nur damit ihr es alle wisst. Ich mache meine Reise und dann gehe ich zum Bund. Da kriege ich gleich einen Studienplatz an der Bundeswehrhochschule. Du machst wahr! Walter gab ein gurgelndes Geräusch von sich und verdrehte die Augen. Mein Gott, Walter! Schrie Martha und schüttelte ihren Mann, der auf nichts reagierte. Die Stationsschwester kam umgehend und drückte den Reha-Alarm. Das Rettungsteam rückte an. Die Familie wurde aus dem Zimmer geschickt. Die Plastikstühle der Sitzecke am Ende des Ganges waren so unbequem, dass Martha nach einer Minute wieder aufstand. Sie hatte alles falsch gemacht. Seit wann stimmte Krankheit den Kranken milde und den Gesunden friedfertig? Emma legte den Kopf auf die Tischplatte, ihre Schultern zuckten. Paul zog sein Handy aus der Hosentasche und klappte es auf. Martha riss es ihm aus der Hand. Verdammt, Paul, hast du nichts anderes im Kopf, als jetzt zu daddeln? Sie knallte das Smartphone auf den Tisch. Wann hast du dir bitte diesen Quatsch mit dem Bund ausgedacht? Und wie kannst du das deinem kranken Vater ausgerechnet jetzt sagen? Wenn Papa stirbt, bist du schuld, heulte Emma. Pauls Gesicht war plötzlich aschfarben. Das wollte ich doch nicht. Und zum Bund will ich auch nicht. Bin doch nicht bescheuert. Das habe ich mir gerade eben ausgedacht, als Retoure zu seinem Weichei. Weil ich wusste, dass ein Sohn bei der Bundeswehr für ihn das Allerschlimmste ist. Für Papa mit seinem gnadenlosen Pazifismus. Schweigen breitete sich aus. Alle betrachteten die Schlieren auf dem abgewetzten Linoleum des Fußbodens. Aus Zimmer 13 drangen laute Stimmen und fiepsende Geräusche. Nach vielen Ewigkeiten ging die Tür auf. Der Reanimationswagen ratterte, der Doktor grinste. Kein Schlaganfall, Bolusaspiration. Wir haben Ihrem Mann eine unzerkaute Kirsche aus der Luftröhre gefischt. Der Schluckakt ist nach einem Schlaganfall oft nicht ganz ungestört. Zur Beruhigung haben wir ihm ein Benzodiazepin gegeben. Sie können jetzt zu ihm. Walter saß mit glasigem Blick im Bett. Hallo Familie. Ich habe gedacht, jetzt kratze ich wirklich ab. Ersticken ist scheiße. Aber ich bin immer noch am Leben. Und das Leben ist gar nicht so schlecht. Und erst 2 von 7 sind weg. Sie setzten sich alle ans Bett. Die Kinder schnappten der Mutter Walters Hände weg. Sie legte ihm ihre auf die Brust. Einige Momente lächelte Walter still vor sich hin. Paul setzte an, bitte Papa, ich lass stecken, mein Sohn. Weißt du, deine Idee mit der Bundeswehr ist gar nicht so schlecht. Du kriegst dein Studium und die bringen dir bei, was Mama und ich nicht geschafft haben. Disziplin. Das letzte Wort war vernuschelt. Walter schlief.
Hallo Lou, vielen Dank, dass du die Geschichte für uns vorgelesen hast.
Hallo Darius, hat mir große Freude gemacht, das zu tun.
Das ist toll, das ist schön. Ja, ist schon was anderes, wenn man den Text liest oder wenn man ihn schreibt.
Ist was ganz anderes und wenn man es gelegentlich sich so laut vorliest, dann merkt man auch manchmal, wo man beim Schreiben vielleicht noch was anders oder besser machen könnte oder wo der Ton nicht stimmt.
Das mache ich auch so. Mhm. Am meisten beeindruckt hat mich die Zeichnung des Vater-Sohn-Krieges. Du hast ja das Wort auch verwendet, Vater-Sohn-Krieg.
Ja, ja.
Sie schießen ganz gezielt auf die wunden Punkte des Gegners. Der Vater hat versagt als Ernährer sozusagen, der Sohn hat versagt als Abiturient. Trotzdem gibt es bei genauem Hinsehen viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden. Sie haben so ein bisschen Standesdünkel oder wollen nicht alles machen, ja. Also er will nicht der Pfleger Paul sein, sondern der Doktor Schulz. Beide sind bequem, phlegmatisch, haben nicht die Kraft oder den Antrieb, etwas Neues wirklich anzufangen oder jetzt sich eine neue Identität aufzubauen, wenn das, was sie vor Augen hatten, nicht funktioniert. Ja, und dann ist da noch die Tochter, die mit Pointe um die Aufmerksamkeit kämpft und die Mutter, die alles irgendwie zusammenhält. Also dieses soziale Gebilde, das hat mich beeindruckt. Und das hast du ja so Picasso-mäßig mit so ganz wenigen Strichen auf ganz wenigen Seiten entworfen. Wie bist du da drauf gekommen, auf dieses Familiengefüge?
Ich glaube, dass das ein sehr, sehr gängiges Familiengefüge ist. Dass also ein sicherlich wichtiger Faktor dabei ist, dass Eltern immer dazu neigen oder oft dazu neigen, ihre eigenen Träume, Hoffnungen, Wünsche auf die Kinder zu projizieren. Und hier ist es ja so, dass der Vater eigentlich auch Akademiker hätte werden wollen, da ist dann die Schwangerschaft dazwischen gekommen und er hat das nicht geschafft. Und sein Sohn hat jetzt die Möglichkeit und hat ein Abitur, mit dem er irgendwas anfangen kann und tut aber nichts. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn die Kinder irgendwo die Hoffnung ihrer Eltern nicht erfüllen oder die Erwartungen, dann gibt das eben diese Konflikte. Und natürlich hast du recht, die beiden haben schon ähnliche Psychostrukturen. Also man merkt schon auch, dass es Vater und Sohn sind, auch an der Art, wie sie sich streiten.
Ja, ja, schon sehr derb, ne? Wie die dann zur Sache gehen. An dieser einen Stelle, wie das dann stinkt, oder was du da geschrieben hast, schon sehr derb.
Genau. Das ist natürlich schon so ein kleiner Ausflug in die Gossensprache gewesen. Aber ich denke, dass das auch so ein bisschen geschuldet ist, dieser Krankenhaussituation und der Krankheitssituation des Vaters. Also Menschen mit irgendwelchen neurologischen Erkrankungen, die neigen manchmal dazu, so ein bisschen distanzlos zu werden. Ah. Und das stört ja den Sohn auch. Er sagt ja auch proletische Analogie.
Ah, verstehe. Ja, das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass die Krankheit dann an der Stelle so auf die Psyche durchschlägt.
Sehr oft, ja.
Und inwiefern das dann die Leute distanzlos werden oder eher so, also sowas Drastisches sagen, was sie sonst nicht sagen würden?
Ja, dass sie irgendwo so eine Enthemmung haben und dass sie ja auch wesentlich weniger beherrscht sind. Also die ganzen Masken, die man sonst so aufhat und die einen gesellschaftsfähig machen und die den Konventionen entsprechen, die brechen dann manchmal in so einer Situation einfach weg und die Menschen werden entweder weinerlich oder aggressiv oder eben auch so ein bisschen ordinär wie jetzt hier in diesem Fall.
Ah, verstehe.
Am Schluss sie streiten sich nicht mehr gepflegt, sondern die kloppen sich richtig.
Der Schluss des Textes literarisch begünstigt ja den Vater. Also er hat ja das letzte Wort, bevor er dann einnickt. Beide schwingen sich dann darauf ein. Es scheint sich ja wirklich auch in diesem Krieg irgendwie eine Lösung abzuzeichnen oder zumindest, dass dieser ganze Streit zu was Gutem führt, dass ein neuer Weg auf dem Tisch liegt, ob ihn jetzt der Sohn beschreitet oder nicht, aber zumindest ein Weg, wo der Vater am Anfang nicht einverstanden war und wo er am Ende einverstanden ist und der gangbar wäre. Also sicher nur so ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Und eigentlich nicht wirklich, weil der Sohn das ja nur gesagt hat, um dem Vater eins reinzuwürgen. Der Vater ist Pazifist und für den ist nichts grässlicher als die Idee, dass sein Sohn da irgendwie beim Bund ist. Und er hat das nicht gesagt, weil er das wirklich machen möchte, der Paul, sondern er hat es gesagt, um ihm eins reinzuwirken. Und die Tatsache, dass der Vater jetzt sagt, ach, das findet er eigentlich gar nicht so schlecht, die ist natürlich ein doppelter Schlag für den Paul, denn er will das ja gar nicht. Der hat gar nicht die Disziplin, sich bei der Bundeswehr durchzusetzen.
Ich hätte gedacht, dass es für ihn denkbar wäre, für Paul, aber dass er das gesagt hat, weil er der Meinung ist, der Vater hätte es ihm ja ohnehin verboten. Deshalb kann er dann so mutig sein, das auszusprechen. Aber in dem Moment, wo er es ausgesprochen hat, kann er dann sozusagen auch bei seinem eigenen Wort gepackt werden.
Ja, das ist genau der Punkt. Deswegen der arme Paul ist da irgendwie doppelt geschlagen. Mhm. Also dass der Vater da plötzlich an der Stelle tolerant wird, wo er sich gar keine Toleranz wirklich für sein Leben wünscht.
Mhm. Man weiß es nicht, ob das jetzt wirklich...
Man weiß es nicht,
ob es an der Bundeswehrhochschule dann weitergeht. Aber auf jeden Fall ist es ja so, dass der Vater eigentlich positiv gezeichnet wird, weil er ist derjenige, der dann gedanklich einen Sprung macht und sich dann doch auf was Neues einlässt. Also seinen, ich sage jetzt mal, chronischen Pazifismus überwindet und dem Sohn dann diesen Schritt erlaubt an die Bundeswehrhochschule.
Da interpretierst du ihn zu positiv. Der Vater ist einfach fertig. Der hat dieses Ereignis gehabt, wo er sich in der Kirche verschluckt hat und fast erstickt wäre. Und das ist wirklich was Furchtbares. Und dann hat man ihm ein Beruhigungsmittel gespritzt. Und der ist jetzt einfach irgendwie so ein bisschen auch, ja, so weggetreten, milde, sagt, das Leben ist ja eigentlich doch schön, hallo Familie. Ob das was wirklich ein Lernprozess ist, dass er da seine Meinung geändert hat, das glaube ich eigentlich eher weniger, sondern das ist einfach der Situation, dieser Ausnahmesituation geschuldet.
Ah, verstehe. Ja, dann habe ich jetzt vielleicht in meiner Hoffnung auf ein Happy End irgendwie diesen Schluss dann zu positiv interpretiert.
Mhm. Ich glaube, er ist offen, aber er lässt hoffen.
Genau, er lässt tatsächlich hoffen, denn vielleicht hat ja der Sohn wirklich Freude an dieser Bundeswehrhochschule. Es gibt ja diesen Fall, dass gerade Menschen, die undiszipliniert sind, sich dann in so eine sehr autoritäre Struktur hineinbegeben, die sie von außen her stabilisiert.
Klar, durchaus. Gibt es durchaus. Und es ist gerade eben bei den begehrten Studienfächern so, dass da zum Teil die Bundeswehr die einzige Chance ist, dass man so einen Platz bekommt. Mhm. Dass man in so einem Fall dann eben Arzt wird. Das hat dann auch seinen Preis, aber zunächst mal kommt man rein.
Mhm. Ja. Ich möchte nochmal einen anderen Punkt ansprechen, den ich spannend fand. Das klang ja eben auch schon durch. Du hast ja sehr, sehr viel Erfahrung als Ärztin, als Radio-Onkologin, hast das ja über Jahrzehnte gemacht. Hundert oder tausende Patienten hast du ja betreut und begleitet über Wochen. Und zwar ausgerechnet in solchen Phasen von ganz schwerer Erkrankung. Warst du dann ganz dicht dabei, hast dann diese Familiengefüge gesehen und beobachtet. Also nie nur den Patienten, sondern immer auch dessen Umfeld, wen besucht ihn und so weiter.
Ja.
Und ja, dann sehe ich in deiner Geschichte diesen Satz, Psychos seien entweder Neurotiker, die sich ihren Beruf zur Lösung der eigenen Probleme gewählt hätten, oder Voyeure, die sich am Seelenelend anderer aufgeilten. Also man hat so eine Gruppe, die offensichtlich Hilfe braucht von einem Psychologen, aber die das so ganz vehement ablehnt.
Ja.
Hast du das oft beobachtet, sowas?
Ganz oft, dass Menschen, denen man versucht, irgendwie ganz, ganz diskret so eine Hilfe anzubieten, dass die sagen, hören Sie mal zu, ich bin krank, ich bin doch nicht irre. Was brauche ich da im Psycho? Also das sind sehr, sehr viele und da, ohne jetzt sexistisch sein zu wollen, mehr Männer als Frauen. Frauen nehmen das eher an. Mhm. Aber eben gerade so die Männer auch der älteren Generation, die finden das zum Teil, empfinden das als persönlichen Angriff oder als nahezu als Beleidigung, wenn man ihnen irgendwo unterstellt, dass bestimmte Probleme mittels einer Psychotherapie vielleicht zu lösen oder anzugehen wären. Mhm. Angststörungen zum Beispiel, ganz klassisch.
Mhm. Gut, aber gerade die Angstfreiheit wäre ja so eine männliche Rollenanforderung, die man auf jeden Fall gerade als traditionell orientierter Mann beherrschen muss.
Ja, absolut. Das macht irgendwie die Westernhelden so sexy, dass sie das Gefühl vermitteln, sie fürchten weder Tod noch Teufel. Aber das sind natürlich Dinge, die ganz schnell zusammenbrechen, wenn man dann wirklich in einer existenziellen Situation ist, wo man sich fragt, geht mein Leben jetzt weiter oder nicht.
Mhm. Ja, und dann ist dann die Angst da, man kann sie aber nicht zulassen und es gibt auf jeden Fall dann ein Problem damit, weil man eigentlich ein Problem mit seinem emotionalen Haushalt sozusagen bekommt.
Richtig. Mhm. Und kriegt eigentlich so eine Art von Emotionalstau und Menschen neigen dann dazu, das irgendwie umzuleiten und irgendwo anders hin zu projizieren, zum Beispiel indem sie aggressiv werden oder indem sie sich über Dinge beschweren, über die sie sich sonst nicht beschwert hätten. Mhm. Einfach um dieses Unbehagen oder diese Angst umzuleiten und sich nicht einzugestehen. Mhm. Tun wir alle, glaube ich, jeden Tag.
Ja.
Auf irgendeiner Ebene, ausgeprägter oder weniger ausgeprägt.
Ja, aber es ist ja die Frage des Ausmaßes und ob man es eben, ja. ob sich das aufstaut oder ob es dann doch solche Ventile gibt, wo man das gelegentlich dann ablassen kann.
Ja, und auch da ist natürlich, spielt die Familie eine ganz, ganz große Rolle. Und man sieht immer, dass irgendwelche familiären Strukturen, die Halt geben und intakt sind, die Menschen besser auffangen und besser damit umgehen lassen, mit welcher Bedrohung auch immer, als Menschen, die damit alleine sind oder so in sprachlosen Ehen leben, wo keiner dem anderen irgendwas sagt oder mitteilt.
Da bin ich schon beim nächsten Thema, was ich ansprechen wollte, nämlich das Thema Lebenswille und Heilung. Also ich zitiere jetzt mal wieder aus deiner Geschichte, es fehle dem Patienten an Kampfgeist, aber ihm fehle die Motivation zu regelmäßiger Physiotherapie und das erschwere die Rehabilitation. Also das Aber passt jetzt nicht, ich habe das ein bisschen gekürzt. Mhm. Welchen Einfluss hat denn jetzt Lebenswille auf die Heilung? Und du hast jetzt gerade ja gesagt, auch die Familie, das familiäre Umfeld, das soziale Umfeld hat einen großen Einfluss auf die Heilung. Oder ganz provozierend gefragt, werden Menschen auch gegen ihren Willen gesund, wenn sie schwer erkrankt sind? Und werden sie auch ohne familiäre Unterstützung gesund?
Also physisch ganz sicher. Es gibt natürlich Situationen, wo die Natur einfach sich durchsetzt und wo, wenn eine Krankheit überstanden ist oder eine Operation überstanden ist, wird der Mensch dann irgendwie gesund. Ob er deswegen in gleicher Weise funktionsfähig wird oder wieder oder auch bleibt, wie es vorher war, das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Und gerade bei jetzt in diesem Fall mit dem Schlaganfall oder bei vielen sonstigen auch neurologischen Erkrankungen oder auch nach Unfällen, ist eben diese physische Reha, Physiotherapie, dass man einfach wieder lernt, irgendwas festzuhalten oder motorisch seine Geschicklichkeit wiederzukriegen, wieder zu schreiben, wieder zu sprechen. Da muss man einfach trainieren. Das ist so wie im Leistungssport. Mhm. Und wenn ein Mensch nicht die Hoffnung hat, dass ihm das im Endeffekt dann auch was nützt und es nicht tut, sondern einfach im Bett liegt, dann funktioniert es natürlich nicht.
Also das Lernen oder das Wiederlernen des Lebens sozusagen braucht eine gewisse Vitalität und Lebensfreude. Und wenn man die nicht mitbringt...
Und Disziplin.
Und wenn man die nicht mitbringt und nicht mobilisieren kann, dann ist es sozusagen dann sind diese Aufbauarbeiten nicht mehr möglich. Da hat man zwar physisch die Voraussetzungen, um wieder aufbauen zu können, aber es ist dann doch eine aktive Tätigkeit, das zu tun.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und da kann der Körper formal gesund sein, also wenn man irgendwelche Untersuchungen macht, findet man dann keine pathologischen Befunde mehr, aber trotzdem ist der Mensch eben nicht mehr in gleicher Weise leistungsfähig oder auch sozial funktionsfähig, wie es ein Gesunder war.
Ich stelle mir das jetzt, was du gerade gesagt hast, schwierig vor als Arzt. Also man behandelt ja eine physische Krankheit. In deinem Fall hast du dann bestrahlt. Du hast vielleicht eine schwere Krankheit besiegt mit deiner ärztlichen Kunst. Und dann hast du dann aber jemanden, der eigentlich nicht die Vitalität oder die psychische Gesundheit mitbringt, um wieder aufzubauen. Und dann organisiert man dem Hilfe, bietet das dem an, sagt dem hier, kein Problem, ich finde hier eine Lösung. Man macht das auch ganz sensibel, du hast das ja gerade gesagt, du hast es diskret angesprochen. Und dann wirst du dann fast beschimpft, weil jemand das dann vehement ablehnt oder so wie in der Geschichte. Ja. Das ist doch dann bestimmt schwierig, wenn du eigentlich jemand helfen könntest, wenn du weißt, diesem Menschen ist zu helfen, aber der nimmt die Hilfe nicht an. Das muss doch furchtbar sein.
Richtig, ja, das ist auch furchtbar. Und da muss man sich eben irgendwo auch auf diesem schmalen Grat bewegen. Auf der einen Seite möchte man den Menschen schütteln und sagen, ey, reiß dich doch mal zusammen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich gerade das vermeiden, dass man ihn dadurch noch mehr frustriert und versuchen, sich da irgendwo so durchzuschlängeln, dass man ihn motiviert, ohne ihn zu verletzen und aber irgendwo sich selbst auch so weit treu zu bleiben, dass man sich da noch als authentisch empfindet dabei. Und es gibt wirklich natürlich Patienten, wo es sehr, sehr frustran ist, weil sie eben die Hilfe entweder ablehnen oder einfach auch die Disziplin nicht haben, dann irgendwas auch umzusetzen.
Es gibt dann sozusagen viele Arten, auf die man scheitern kann, wenn es darum geht, einen nach einer Krankheit da niederliegenden Körper wieder aufzubauen.
Ja, das ist absolut richtig.
Ah, okay, ich verstehe.
Aber ganz wichtig ist wirklich, was du angesprochen hast, irgendwo die Lebensmotivation und der Wille, also Menschen, die in glücklichen Beziehungen leben oder die Kinder haben, für die sie noch da sein wollen oder Enkel, die tun sich da leichter, die kann man auch leichter packen, indem man sagt, hey, ihre Kinder brauchen sie doch. Und das ist etwas, wo sich nur wenige Menschen wirklich entziehen können.
Ich verstehe. Es geht sozusagen um Sinn, den man dann erlebt oder den man der eigenen Existenz beimisst.
Richtig.
Und auch Sinn und Lebensfreude oder aus
und
dem Sinn
erwächst. Ja, auch dem Überlebensinstinkt insofern, als der natürlich sich auch im Laufe der Zeit ändern kann. Und gerade bei älteren Menschen hört man dann auch oft, was soll das denn jetzt noch? Jetzt habe ich so und so lange gelebt. Und warum muss ich mir das jetzt antun, um noch ein bisschen länger zu leben? Auch das ist was, womit man häufig konfrontiert ist und gelegentlich muss man das auch respektieren.
Dass jemand sozusagen satt ist vom Leben.
Ja, das ist ein gutes Wort. Ja, das ist ein sehr gutes Wort.
Da gibt es so eine Bach-Kantate, nun ist es genug oder so.
Mhm.
Die wird
doch
auch oft
ja.
auf Beerdigungen gespielt.
Ja, richtig.
Eigentlich ja auch was Schönes, wenn man das sagen kann. Also wenn man sagt, wenn es dann eben, wenn es eine Sattheit ist, weil es wirklich genug ist und weil man das Gefühl hat, dass die Reise zu Ende geht und schön war, dann ist es ja was Schönes. Aber wenn man satt und verdrossen ist, dann ist es ja eigentlich
das
furchtbar.
Das ist der Punkt, ja. Also das ist wirklich meine durchgängige Erfahrung gewesen. Der amerikanische Schriftsteller und Psychiater Irvin Dyer-Lum sagt das immer so schön. Am leichtesten sterben die, die ein erfülltes Leben haben. Und je mehr das Leben noch an Wünschen oder Hoffnungen offen gelassen hat, umso schwerer ist es dann loszulassen. Das ist sicher so.
Ist vielleicht wie bei einem Buchhalter, der so eine Bilanz macht. Und wenn die Bilanz zum Schluss aufgeht, dann kann man das Buch schließen und alles ist in Ordnung. Aber wenn irgend sich ein Fehler eingeschlichen hat oder mehrere so Buchungsfehler, dann dann hängt man noch in diesem Buch fest die ganze Nacht und trägt dann die Zahlen ein und sucht zusammen und kriegt das Buch nicht geschlossen.
Ja, und manchmal geht es auch, glaube ich, gar nicht darum, um die objektiven Daten. Ich glaube, es gibt durchaus Leute, deren Bilanz, wenn man sie von außen betrachtet, überhaupt nicht toll ist, die nicht besonders erfolgreich sind und die aber trotzdem das Gefühl haben oder von ihrem Umfeld auch das so gespiegelt kriegen, dieses Leben war schön und war gut, so wie es war, mit allen Einschränkungen oder vielleicht noch offenen Wünschen, aber es war trotzdem gut. Die Menschen gibt es durchaus ja auch. Die sind eigentlich am bewundernswertesten, die Zufriedenen, die von außen betrachtet gar nicht so furchtbar viel Grund haben, zufrieden zu sein. So alte Bauersfrauen, die sagen, ich habe mein Leben lang gearbeitet und geschuftet und das war prima so. Und anders hätte ich es gar nicht gewollt.
Da kann man gut abtreten. Und in so einem Fall ist dann, das ist dann so, das wäre dann nach einer Behandlung, wenn du die dann auf den letzten Metern begleitest, dann merkst du dann so eine zufriedene Sattheit.
Ja, genau. Das ist so ein Idealzustand, den sich wahrscheinlich jeder von uns für sein eigenes Lebensende wünscht. Es sind nicht so viele, die das hinkriegen. Die meisten haben eigentlich nicht genug, sondern wollen schon gerne noch ein bisschen mehr.
Da werde ich auf jeden Fall drüber nachdenken, wie ich einer von denen werden kann, die dann zum Schluss mit dieser zufriedenen Sattheit auf ihr Leben zurückschauen können.
Ein guter Tipp ist, lebe, lebe, lebe.
Ach so, viel zu machen einfach, ja.
Ja, ja. Also das zu tun, ich weiß nicht, ob viel der Schlüssel ist, sondern das zu tun, was wichtig ist, also die Prioritäten zu setzen. Was will ich wirklich, was ist mir wichtig, auf was kann ich verzichten?
Dann ist vielleicht auch Verzicht ein wichtiger Schlüssel. Denn
auf
dadurch,
jeden Fall.
Dadurch, dass ich auf das Unwichtige verzichte, kann ich das Notwendige und das Wichtige tun und dann zum Schluss satt und zufrieden sein.
Ja, im Idealfall ist das so. Also ist das, was wir anstreben sollten, finde ich.
Ja, ja, klar. Aber ich finde es interessant, weil du da ja so einen Querschnitt hast durch deinen Beruf, dass du ja diese besondere Lebenssituation, die sich ja eigentlich entzieht, also das ist ja was eigentlich sehr privat und heimlich stattfindet. Da haben wir ja keine mediale Öffentlichkeit dazu, zu diesem
Leider,
Thema.
Ja.
Und da wird ja auch nicht drüber gesprochen, ist ja ein Tabuthema. Aber du hast sozusagen diesen besonderen Moment ja hundertfach, tausendfach erlebt und kannst dann eben auch so eine Strichliste machen, wenn du die Patientenakten durchgehst. Du machst eine Typologie, wie sind die Leute, mit welcher Haltung sind die dann in auf ihre letzten Meter gegangen. Da hast du ja ganz, ganz viel auch fast empirisch das nebenbei sozusagen erforscht, dieses Thema.
Ja.
Deshalb fand ich das jetzt interessant, was du gesagt hast.
Ja. Also ich glaube, dass so ein reicher Schatz an Erfahrungen ist, die man machen kann, die aber jeder machen kann, nicht nur ein Arzt, wenn man richtig hinguckt und wenn man eben nicht, wie du eben sagtest, diese Themen Krebs zum Beispiel tabuisiert, sondern wenn da mehr offene Kommunikation auch in der Gesellschaft drüber möglich wäre. Also jeder redet über seine künstliche Hüfte oder über seine Zuckerkrankheit, die übrigens auch zum Tod führt, oder über seinen fünften Herzinfarkt. Darüber spricht man irgendwie beim Kaffeeklatsch, aber über Krebs eben meistens nicht. Und ich glaube, da könnte man sehr viel lernen und Gutes tun für die Menschen, wenn man da mehr Offenheit und Kommunikation schaffen würde.
Im Vorgespräch zu unserem Interview jetzt hast du mir ja gesagt, Krebs sei wie ein Auto, also vom kleinen, leichten Gogomobil, hast du gesagt, bis zu einem riesen, schweren Boliden sozusagen. Und das ist so vielfältig ist diese Krankheit, und dass die aber eigentlich das Wort Krebs, das ist so sehr, sehr tabuisiert ist, wenn es nicht gerade um Sternzeichen geht. Dass man da nicht drüber spricht, obwohl es ja eigentlich doch fast eine sehr, sehr alltägliche Krankheit ist. Also so
die zweithäufigste Todesursache.
Ja, einerseits das, und viele Leute haben im Laufe ihres Lebens so eine Erkrankung, machen die irgendwie durch, und trotzdem haben wir irgendwie keine Öffentlichkeit oder keine Kultur, sich da auch gegenseitig zu unterstützen. Das ist wie so eine große schwarze Box, auf der steht dieses Wort drauf, aber das darf man nicht, fast auch nicht aussprechen, wie bei Harry Potter Voldemort, das Wort. Das ist eigentlich schon interessant, dass es dann genau wie das Sterben selber so ein Tabuthema ist.
Ja, leider. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da schon auch ein bisschen was ändert, dadurch, dass irgendwie die Kommunikation viel breiter ist mit den ganzen medialen Möglichkeiten. Früher gab es halt nur die Selbsthilfegruppen, und heute kann sich jeder in jedem sozialen Medium da irgendwo einklinken, ohne den Leuten persönlich gegenübertreten zu müssen. Und die Menschen tauschen sich aus. Das ist sicher was, wo sich so langsam ein bisschen die Krusten aufweichen, aber das braucht Zeit.
Ich möchte nochmal einen weiteren Punkt ansprechen, das Ausgehen von deiner Geschichte habe ich darüber nachgedacht. Also diese Familie, die nehmen sich ja wirklich was vor, ja? Also die Mutter sagt, wir müssen jetzt den Frieden schaffen, so heißt ja jetzt die Geschichte auch, mit Krieg und Frieden. Und sogar der Sohn will einen Neuanfang machen. Wie ist das Zitat?
Ein Nervtötender ist immer noch besser als ein Toter.
Genau, ein nervtötender Dad ist immer noch besser als ein toter Dad. Aber und dann nehmen die sich das vor, gehen dahin, und dann, es dauert keine 2 Minuten und die stecken wieder in ihren alten Mustern. Und dann habe ich mir so überlegt, ob wir alle nicht irgendwie in Mustern gefangen sind, in schicksalhaften Mustern, denen wir folgen müssen, oder kommen wir raus aus diesen Schleifen, oder sind wir eigentlich alle so wie diese Familie, die, wir nehmen uns irgendwas Neues vor, vielleicht an Silvester, klassischerweise Sport, und dann am 3. Januar war es das dann. Also haben wir überhaupt die Chance, Muster zu verlassen? Mir ist da ein Lied eingefallen von Paul Simon, ein sehr unbekanntes Lied, aber das mag ich jetzt an der Stelle gerne zitieren, da würde ich gerne mit dir noch kurz drüber reden. Gerne. Also ich übersetze es ganz frei, weil ich muss ja auch immer mit den Urheberrechten aufpassen, wenn ich hier irgendwas sende. Also vom Augenblick meiner Geburt bis zu dem Moment meines Todes gibt es Muster, denen ich folgen muss, singt Paul Simon. Es gibt keinen drinnen. Ich muss dem vorgezeichneten Weg folgen, so wie es für die Laborratte nur einen Weg durch das Labyrinth gibt. Die Ratte folgt dem Muster, bis sie stirbt. Und deine Geschichte hat da eigentlich ja auch so eine gewisse Skepsis, ne? Muss man ja sagen, dass die da nicht rauskommen.
Das ist natürlich sicher richtig, dass wir alle in Mustern gefangen sind. Schicksalhaft ist, glaube ich, zu viel. Ich glaube schon, dass Schicksalsschläge mitunter die Macht haben, die Silvester halt nicht hat. Wenn man sich zu einem Datum irgendwas vornimmt und dann ist es am 3. Januar wieder rum. Ich glaube, die Erfahrung, dass man einen Menschen fast verloren hätte und sich das wirklich mal vorstellt, wie wäre es, wenn der nicht mehr da wäre, das kann schon was verändern, aber sicherlich nur dann, wenn man sich erstens bewusst macht, dass so eine Änderung sinnvoll ist, und zweitens dann auch konsequent dran arbeitet.
Also wäre es sozusagen so, dass das Schicksal nicht dafür sorgt, dass man im Muster verbleibt, sondern der Schicksalsschlag kann im Gegenteil dafür sorgen, dass man ein Muster verlässt?
Ja, glaube ich ganz sicher. Ich glaube, dass Krisen immer auch, ich meine, das ist ein sehr abgedroschener Spruch, aber dass Krisen immer auch Chancen sein können. Dass man einfach mal aus dieser Schleife rauskommt und der Rhythmus sich so ändert, dass man mal durchgeschüttelt wird und dann eben nicht mehr im Hamsterrad ist, sondern vielleicht irgendwo in einem anderen Fahrzeug, wo man besser steuern kann.
Wenn ich nochmal zu dem Thema der Geschichte dann zurückkomme, du bist dann nicht so skeptisch, was unsere Möglichkeiten angeht, Muster zu durchbrechen wie Paul Simon.
Paul Simon lässt ja überhaupt gar keine Luft. Der sagt ja, bis man stirbt, geht das so weiter und da gibt's nichts rechts und nichts links. Das glaube ich so nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, irgendwo sein Leben und seine ganzen Muster und eingeschliffenen Verhaltensweisen mal auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, ist das das, was ich wirklich vom Leben haben wollte? Deshalb sind ja manchmal auch so Midlife-Crisis-Situationen ganz hilfreich, dass man einfach mal guckt, will ich das wirklich so weitermachen? Und ich glaube, wenn jemand zu dem Schluss kommt und es dann auch eben diszipliniert dran arbeitet, hat man schon eine Chance.
Lou, hast du eventuell für unsere Hörerinnen und Hörer noch einen Medientipp? Das kann ein Buch sein, ein Film, eine Serie, ein Podcast.
Ja, ich hätte da ein Buch, das kürzlich auch auf der Spiegel-Bestsellerliste stand, von Irvin D. Yalom und seiner Frau Marilyn Yalom, und das heißt Unzertrennlich. Das würde, glaube ich, sehr gut passen zu dem, was wir vorhin angesprochen haben, dieser Frage, wie stirbt sich's am leichtesten, oder gibt es die Situation, dass Menschen sich mit ihrem Tod anfreunden können? Und Yalom hat immer schon propagiert, dass ein erfülltes Leben die beste Voraussetzung ist, um eben auch friedlich zu sterben. Und diesen letzten Weg, den sie zusammen beschreiten, weil sie einen Tumor in einem sehr fortgeschrittenen Stadium hat, das wird da beschrieben, und zwar abwechselnd von den beiden aus der jeweiligen Perspektive. Und ich finde, das ist etwas, wo jeder über dieses Thema sehr viel lernen kann und was auch sehr berührend ist.
Was mich jetzt so spontan wundert, dass so ein ernstes Thema, eigentlich ein sehr trauriges Buch, wahrscheinlich auf der Spiegel-Bestsellerliste auftaucht. Also wird das in einer sehr hoffnungsfrohen Weise behandelt?
Nein, gar nicht. Es wird ganz, ganz analytisch behandelt. Er ist Psychoanalytiker oder Psychiater, hat viele, viele Bestseller geschrieben, sowohl Sachbücher als auch Romane. Und er ist jemand, der sich eben mit der Frage auseinandersetzt, wie gehen wir mit welchen Krisen in welcher Situation um?
Ich verstehe. Das ist jetzt hier erst im Mai erschienen und du hast es offenbar schon ganz gelesen, also hast dich gleich draufgestürzt.
Ja, richtig, alles von Yalom muss ich mal sofort lesen.
Okay. Ja, dann nochmal so zum Mitschreiben sozusagen, Irvin D. Yalom, Unzertrennlich, genau. Über den Tod und das Leben, und ist erschienen bei BTB dieses Jahr im Mai, glaube ich. Wunderbar, dankeschön.
Gerne.
Jetzt sind wir schon wieder am Schluss unserer Sendung angelangt. Dankeschön, Lou, fürs Mitmachen.
Sehr gerne, hat mir Freude gemacht.
Das ist schön. Ja, mir auch. Wir haben ja wirklich große Themen und schicksalhafte Themen besprochen. Und ich habe auch ein neues Lieblingswort auf meiner Liste der Lieblingsworte, und das lautet Bolusaspiration.
Okay, wieder ein medizinischer Jargon-Begriff, den...
Wie man irgendwo mal verbraten kann, genau. Ja, im Frühjahr ist ja ein Roman von dir erschienen, Ys Rache. Worum geht's da?
Es geht um einen Pathologen, der transident ist, aber seine transsexuellen Tendenzen immer vor dem Umfeld sorgfältig verborgen hat und in einem geheimen Doppelleben nur so gelegentlich auf Reisen ausgelebt hat.
Der Unterschied zwischen transident und transsexuell, kannst du den kurz erklären?
Das ist im Prinzip, transsexuell ist ein Begriff, den man nicht mehr so gerne, es ist Synonym, aber es ist ein Begriff, den man nicht mehr so gerne benutzt, weil er so den primären Fokus sofort auf das Sexuelle lenkt. Mhm. Und es geht hier eigentlich weniger also es geht gar nicht um Sex und auch nicht um das Sexuelle, sondern eigentlich um die Identität, ob sich ein Mensch eben als Mann oder Frau oder sonst was fühlt. Und dieser Pathologe versucht also jetzt mit Mitte 50 da mal irgendwo zu einer Linie zu kommen, wie er sein weiteres Leben gestalten und seine Prioritäten setzen will.
Ja, ich habe es gelesen. Ja, ist ein Roadmovie, also es spielt an ganz vielen Orten. Das Buch ist sehr rasant erzählt. Dieses Buch stellen wir in der nächsten Episode des Zylinderkopfdichtungspodcasts vor. Du hast gesagt, dass du nochmal mit dabei bist. Darüber freue ich mich. Und dann können wir da so kleine Ausschnitte daraus vorlesen und dann wieder darüber reden. Ich kann nur schon mal vorweg sagen, diese Frage der Transidentität wird ja auf unterhaltsame Weise fühlbar und greifbar, wenn man das Buch liest.
Das freut mich, wenn du das so empfunden hast.
Dann sage ich tschüss, Lou, vielen Dank.
Ich danke dir, Darius.
Danke auch allen Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal im September nach einer kleinen Sommerpause. Walter wacht ja nach seiner Bolus-Aspiration wieder auf. Und von den ernsten Themen dieser Sendung möchte ich mich mit einem besonders heiteren Gedicht verabschieden über das Aufwachen. Morgenwonne von Joachim Ringelnatz. Ich bin so knallvergnügt erwacht, ich klatsche meine Hüften. Das Wasser lockt, die Seife lacht, es dürstet mich nach Lüften. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügelbeben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben.